Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Jeremy Tiang erzählt in seinem Roman »Das Gewicht der Zeit« von einem Thema, das hierzulande wenig bekannt ist, von der Kommunistenjagd im Singapur und Malaysia der 60er Jahre. Wir stellen das Buch gleich vor. Zuerst aber, Corona hat unser aller Leben gehörig verändert. Die meisten Gespräche drehen sich um die Folgen der Pandemie. Und so könnte man erwarten, dass auch kaum jemand über etwas anderes schreibt. Doch im deutschsprachigen Raum ist die literarische Auseinandersetzung mit der Pandemie bisher eher eine Randerscheinung. Thomas Glavinitz schreibt in der Tageszeitung Die Welt einen Fortsetzungsroman. Marlene Strerowitz schreibt im Netz einen Covid-19-Roman. Arno Wiedmann hat Szenen aus der frühen Corona-Periode veröffentlicht. Und Mitte Juni bringt der Schweizer Martin Mayer einen Corona-Roman heraus. Ansonsten sind bisher aber keine größeren Schwemmen an Corona-Literatur angekündigt. In Frankreich hingegen sind die Schriftsteller ziemlich präsent mit Texten zur Pandemie, wie mir der Pariser Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte erläutert hat. Zuerst habe ich ihn gefragt, mit was für Texten denn?
Mit Journaltexten im klassischen Sinne, also Tagebucheinträgen, die vor allen Dingen in den Zeitungen, in den Wochenzeitungen oder in den Wochenendbeilagen publiziert werden, aber auch kollektiv, wenn sie Journalisten und Schriftsteller in einem sind. Also wir haben verschiedene Formen, verschiedene literarische Formen, kollektive Tagebücher, individuelle Tagebücher. Wir haben auch sowas wie Graphic Novel, in denen Autoren die Corona-Krise au jour le jour, also Tag für Tag, dokumentieren, mitschreiben und darüber reflektieren. Und es ist eben ein ephemeres literarisches Genre, das kurioserweise in die Druckmedien ausgegriffen hat. Also das, was man normalerweise im Internet findet, in Blogs und so weiter, persönliche Reflexionen, Schriftsteller unterhalten zum Teil ja auch, persönliche Websites, persönliche Blogs, alles das ist ins Gedruckte übergegangen. Und das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Phänomen.
Was versprechen sich denn die Zeitungsverlage eben, die jetzt diese Texte, vor allem Tagebuch, Journale, wie Sie sagen, drucken, davon?
Ich glaube, das schafft so etwas wie Nähe oder Intimität, eine enge Beziehung zur Zeitung und auch zum Autor. Die französischen Zeitungen, die deutschen ja auch, aber ich glaube, die französischen noch etwas mehr, sind ja voll von Gesellschaftsanalysen, die Welt danach, die Welt davor, wie müssen wir leben, was müssen wir alles anders machen, Tag für Tag, auf vielen Seiten, auf den sogenannten Debat-Seiten. Es ist in Frankreich eine Tradition, dass die Tageszeitungen sich geöffnet haben und mehrere Seiten pro Tag an Intellektuelle, an andere Akteure des öffentlichen Lebens freigeben und die dort mit großen Modellen hantieren, was alles passiert, was nicht passiert. Und dann gibt es die Schriftsteller, die genau das tun, was Literatur eben leisten kann, die das Ganze aus der Perspektive des Alltags sehen. Von unten will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist eben doch eine Art Froschperspektive. Es ist nicht die große Vogelschau auf die Welt von morgen, auf die Welt von gestern, sondern es ist das, was wir leben. Das Spezielle, das Partikuläre, das man alles erlebt. Und das finde ich eigentlich sehr charmant an diesem Genre, von dem ich nicht sagen kann, ob das eines Tages noch mehr als ein historisches Interesse hat. Aber jetzt zumindest hat es doch diesen Effekt, eine Nähe zu erzeugen, die auch den Autoren fehlt. Sie können keine Lesungen machen, sie können ihre Bücher sich signieren. Die Buchhandlungen hier waren die ganzen Wochen über geschlossen. Sie sind es jetzt im Grunde genommen auch noch. Die Bücher sind nicht ausgeliefert worden. Also von beiden Seiten gibt es ein Bedürfnis, ins Gespräch zu kommen und sich unterhalten zu können über die Krise hinweg und über die verschiedenen Barrieren, die wir hier in Frankreich besonders hoch aufgerichtet haben, hinweg.
Können Sie, Herr Ritte, vielleicht das eine oder andere Beispiel, das Ihnen besonders eindrücklich erscheint, nennen, dass wir mal eine Idee davon bekommen, was diese Tagebücher umfassen?
Also mir fällt besonders gut Marc Lambron, das ist ein Mitglied der Académie Française, ein Romancier, der in Frankreich einigermaßen bekannt ist, in Deutschland glaube ich noch nicht übersetzt. Der macht im Journal du Dimanche jeden Sonntag seit Beginn der Krise ein sehr umfängliches, also zwei große Zeitungen umfassendes Journal, das sind also Tag für Tag Reflexionen über das, was er erlebt, was bei ihm vor der Haustür passiert, aber eben auch das, was das mit ihm macht, also die Einkehr in sich selbst, Erinnerungen, die plötzlich wieder auftauchen und wo er am Ende sagt, im Grunde genommen ist diese Krise eigentlich nicht eine Strafe, so werden ja alle Krisen und Epidemien in der Geschichte behandelt, sondern es ist die Erinnerung daran, dass wir das Leben zu wenig genießen. Solche etwas melancholischen Töne kommen damit herein, aber das Interessante daran ist wirklich das Hin- und Herschwanken zwischen dem Beobachten, Chose vue, gesehene Dinge und der Reflexion auf das, was man selber war und was aus einem werden könnte. Und so ähnlich macht es Theresa Crémisy, die weniger Schriftstellerin ist, als vielmehr Verlegerin, Eltern. Sie ist die Verlegerin von Michel Welbeck gewesen. Sie ist jetzt im Ruhestand, lebt wieder zu Hause, das heißt in Venedig, wo sie auch eine besondere Form des Confinement erlebt hat. Und sie begleitet diese Beobachtung vor ihrem Fenster mit Fotografien, die dieses Tagebuch begleiten. Also das sind jetzt sehr persönliche, sehr klassische Formen des Tagebuchs. Auf der anderen Seite findet man den Canard Enchaîné, das große satirische Wochenblatt in Frankreich. Und dort hat man das gemacht, was Karl Kraus in den letzten Tagen der Menschheit betrieben hat. Da gibt es also Les Confinés du Canard. Das ist eine Anspielung auf den Confit du Canard, also auf das Entenklein, das in Frankreich sehr populär ist als Essen. Und das sind einfach nur Zitate aus verschiedenen Zeitungen, aus der ganzen Welt, zum Teil abstruse Dinge, die aneinander montiert werden, manchmal nur ganz leicht kommentiert werden. Ich sage Karl Kraus, weil Karl Kraus gesagt hat, als er die letzten Tage der Menschheit schrieb, man muss sie, die Presse, die Medien, die Entscheider, nur zitieren. Das reicht schon, um zu zeigen, wie lächerlich sie sind. Das macht der Canard Enchaîné. Und das ist ganz gewiss eines Tages eine wunderbare Sammlung. Ich will noch nicht sagen, dass das Walter Kempowskis Echolot ist. Dafür ist es jetzt etwas zu schnell gestrickt. Aber es geht in diese Richtung. Das ist ein kollektives Tagebuch. Und dann gibt es eben noch in Libération. Dort kommt das Ganze auch als Graphic Novel rüber. Da gibt es zwei Zeichner unter anderem, die immer abwechselnd in sehr expressionistischen bunten Bildern und kleinen Kästen, die nicht unbedingt eine Geschichte erzählen, aber Szenen aus dem Corona-Alltag illustrieren.
Jetzt haben Sie, Herr Ritter, vorhin schon gesagt, unter Umständen wird die Rentrée, also die große Veröffentlichungsserie der Verlage nach den französischen Sommerferien, eine ganze Menge Corona-Literatur bereithalten. Aber die Texte, die da jetzt geschrieben werden, die sind eben sehr aktuell. Und auch in Frankreich ist es ja jetzt mit dem ganz rigorosen Shutdown vorbei. Was denken Sie denn, welche Texte überdauern könnten von denen, die Sie da im Moment so wahrnehmen?
Ich kann mir vorstellen, dass das erste Beispiel, das ich genannt habe, Marc Lambron, durchaus ein Buch wird. Es ist eben auch sehr ausgeschrieben. Es ist nicht notiert, es ist ausgeschrieben. Da schreibt jemand, der auch den Sinn für die Pointe hat, für kleine Seitenblicke, Seitenhiebe. Das könnte meines Erachtens ein Buch werden. Interessant ist auch etwas, was der Nouvel Observateur gemacht hat, aber er hat es leider nur einmal gemacht. Er hat bedeutende französische Schriftsteller eingeladen. Pierre Michon, Lydie Salvaire, Véronique Ovaldé, um nur einige zu nennen, die wir auch in Deutschland kennen. Und die haben die Corona-Krise im Stil eines anderen großen Autors beschrieben, also als Pastiche. Eine Übung, die auch Marcel Proust in Frankreich populär gemacht hat. Michon beschreibt das Ganze dann aus der Sicht von Flaubert, Lydie Salvaire aus der Sicht von Thomas Bernhard, Véronique Ovaldé hat sich Georges Perec vorgenommen. Sowas kann ein Buch werden. Das ist ein literarisches Amüsement, zum Teil sehr treffend gelungen. Es sind dann Erinnerungsbücher. Ich gehe nicht davon aus, dass wir aus dem, was wir jetzt sehen, was täglich oder wöchentlich publiziert wird, die ganz große Literatur wird. Aber es ist auf jeden Fall so etwas wie das Familienalbum, das Fotoalbum dessen, was wir im Moment alle erleben.
Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass bei uns die Schriftstellerinnen und Schriftsteller verhältnismäßig leise sind, was eine literarische Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie angeht. Wie erklären Sie sich denn, dass das in Frankreich so anders ist, damit, dass der Shutdown bei Ihnen so viel drastischer abgelaufen ist? Oder hat das vielleicht auch mit der doch etwas anderen Funktion französischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Gesellschaft zu tun?
Also es hat gewiss mit dem Shutdown zu tun. Französische Autoren hatten jetzt in den letzten zwei Monaten überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihrem Publikum. Nun ist die Lesekultur, also die öffentliche Lesung, in Frankreich zwar nicht so verbreitet wie in Deutschland, aber es gibt sie. Und die Bücher, die hätten ausgeliefert werden müssen im Frühjahrsprogramm, die liegen alle noch im Verlag oder beim Auslieferer. Also das ist ein Aspekt, der die Autoren vielleicht dazu bewogen hat, etwas mehr auf andere Kanäle in die Öffentlichkeit zu kommen. Und ich glaube auch, dass französische Autoren schneller vielleicht bereit sind, das zu schreiben, was man in Deutschland vielleicht etwas abschätzig Gelegenheitsliteratur, Gebrauchsliteratur, Boulevardliteratur oder wie auch immer nennt, zu schreiben. Also Fingerübungen auch öffentlich vorzuführen. Also nicht unbedingt mit dem Anspruch, an sich selbst aufzutreten, schaut her, was ich jetzt hier treibe, ist die ganz große Kunst. Sondern, dass sie sich auch ganz anders zeigen können. Die haben vielleicht weniger Berührungsängste in dieser Hinsicht. Das ist sehr spekulativ von mir gesagt, aber das beobachtet man ja auch außerhalb von Corona-Krise, dass französische Autoren doch in verschiedenen Genres sich gerne betätigen und nicht nur darauf bedacht sind, ihren Ruf als große Schriftsteller zu pflegen, sondern durchaus auch eingreifen mit anderen kleinen Texten.
Jürgen Ritter aus Paris darüber, wie sich französische Schriftstellerinnen und Schriftsteller zur Corona-Pandemie äußern. Auch der aus Singapur stammende, in den USA lebende Autor Jeremy Tiang hat für seinen Debütroman ein gesellschaftspolitisches Thema gewählt. Er hat sich mit der Geschichte Singapurs auseinandergesetzt. Singapur, dabei denken wir vor allem an die spektakuläre Skyline, an die Stadt mit den blitzsauberen Straßen und dem Bevölkerungsmix aus Chinesen, Malaien und Indern. Aber dieser wohlhabende Stadtstaat hat auch eine Geschichte, in der naturgemäß nicht alles so glänzt wie die heutigen Fassaden. Jeremy Tiang hat sich vor allem für die explosiven 60er Jahre interessiert, als Singapur von Malaysia unabhängig wurde und kommunistische Gruppierungen aktiv wurden. Katharina Borchert hat Jeremy Tiangs Roman »Das Gewicht der Zeit« gelesen. Sie stellt zunächst die Hauptfiguren vor.
Jason liebt Siu Li, doch Siu Li ist Kommunistin. Bei vielen Demonstrationen im Singapur der 1950er Jahre ist die Oberschülerin dabei. Gai Cao Huan Dai steht auf Chinesisch auf ihrem Transparent und das heißt so viel wie Dynastiewechsel. Deshalb muss Jason eines Tages miterleben, wie Siu Li verhaftet wird.
In sicherer Entfernung drehte er sich um und sah sie. Er glaubte zumindest, dass es Siu Li war, die von zwei Polizisten festgehalten und weggezerrt wurde, ihr Spruchband aber trotzdem nicht loslassen wollte. Es schleifte neben ihr her. Sie sah gelassen, fast verschmitzt aus. Ein Ruhepunkt inmitten des Krawalls. Etwas in ihm fiel in sich zusammen. Er musste sie wiedersehen.
Und das wird ihm auch gelingen, denn Siu Li wird nach einer Weile wieder entlassen. Die Unterschiede zwischen ihnen aber sind groß. Zwar gehören sie beide zur chinesischen Gemeinschaft in Singapur, doch spricht Jason ausschließlich Englisch und orientiert sich an der Etikette der langsam abziehenden britischen Kolonialmacht. Siu Li hingegen fühlt sich der chinesischen Tradition verpflichtet. Eine tiefe, weltanschauliche Kluft innerhalb der chinesischen Community, die Jeremy Tiang in seinem Roman »Das Gewicht der Zeit« sehr genau erfasst. Die Liebe überbrückt die Differenzen zunächst. Die beiden heiraten und bekommen Zwillinge. Siu Li aber bleibt politisch aktiv, wird von der Polizei gesucht und muss eines Tages überstürzt aus Singapur fliehen. Es sind die Jahre, in denen Mao in China die Kulturrevolution ausruft und Suharto in Indonesien 1 Million vermeintliche Kommunisten töten lässt. Dazwischen Singapur und Malaysia, wohin Siu Li sich übersetzen lässt.
Feroz wollte nichts wissen, nicht einmal ihren Namen. Er nannte einen Betrag, wie sich herausstellte, war es fast ihre gesamte Barschaft. Nachdem er mehrmals ernst die Scheine nachgezählt hatte, nickte er und deutete auf das Boot. Sie sah sich um, obwohl es mittlerweile so dunkel war, dass man sie nicht erkennen konnte, und kletterte hinein. Geschah das alles tatsächlich? Er zog eine Persenning über sie, dann ein Scharren, als er das Boot die letzten 2-3 Meter ins Wasser schob.
In Malaysia stößt Siu Li auf andere Kommunisten und geht mit ihnen in den Dschungel. Jason bleibt mit den beiden Kleinkindern in Singapur zurück. Den Schock über den Verlust wird er nie verwinden. Das Gewicht der Zeit ist ein verästelter Familienroman und zugleich ein spannendes Buch über die jüngere Geschichte von Singapur und Malaysia. In 6 ausführlichen Kapiteln folgt der Autor 6 verschiedenen Figuren, wobei Siu Li das politische und auch das emotionale Zentrum des Romans bildet. Neben ihrem Mann Jason kommt ein junger Automechaniker namens Nam Tek zu Wort, der später im malaysischen Dschungel eine Beziehung mit Siu Li eingehen wird. Außerdem tritt eine britische Journalistin auf, die zur Kommunistenhatz in der Region recherchiert. Später Jasons kirchlich engagierte Enkelin, die man in den 80er Jahren immer noch als Kommunistin verdächtigt. Und schließlich Jasons Sohn Henry, der in London lebt und später noch einiges über seine im Dschungel verschollene Mutter Siu Li herausfinden wird. Ein vielfältig miteinander verknüpftes Figurengefüge, das zudem ethnische und weltanschauliche Vollständigkeit anstrebt. Eine Menge Stoff also für einen Roman. Um dieser politischen Komplexität Herr zu werden, hat sich Jeremy Tiang für einen allwissenden Erzähler entschieden, der die Figuren begleitet, der ihre Erlebnisse aber auch stets in größere Zusammenhänge einbettet. Das ist lehrreich, aber auch nicht ganz unanstrengend. Denn Tiang hat seinen Roman mit historischen, politischen und geografischen Informationen maximal gesättigt. Der junge Nam Tek etwa kommt aus einem malaysischen Dschungeldorf und ist als ungelernter Arbeiter eigentlich ein eher schlichter Charakter. Doch seine Erlebnisse in einer Autowerkstatt in Kuala Lumpur werden angereichert durch folgende Überlegungen.
1962 erwies sich als höchst merkwürdiges Jahr für das Land. Die Briten hätten eigentlich bereits abziehen sollen, hingen aber noch herum wie ungebetene Gäste auf einem Fest. Die chinesischsprachigen Zeitungen waren erfüllt von leidenschaftlichem Nationalismus und stellten wilde Spekulationen über dieses neue Gebilde, dieses Malaysia an. Was bedeutete es, einen Staat aus diversen Landstücken zusammenzustoppeln? Wer würde dazugehören? Brunei? Sarawak? Singapur?
In seiner ersten Geschichtensammlung »It Never Rains on National Day« erzählte Jeremy Tiang von Singapurern, die heute über den ganzen Erdball verstreut leben. Er selbst gehört auch dazu. Er wohnt als Autor und Übersetzer in New York. Singapurs jüngere Vergangenheit aber muss ein Herzensprojekt des 43-Jährigen gewesen sein. 7 Jahre lang arbeitete er an seinem Roman, der sich auf die Verfolgung der Linken unter Premierminister Lee Kuan Yew von der konservativen People's Action Party konzentriert. 31 Jahre lang war Lee im Amt. Diese Zeit hat Tiang gründlich aufgearbeitet. Sein Geschichtengeflecht wirkt daher in seiner starken inhaltlichen Verdichtung sehr kontrolliert, sehr beherrscht. Man merkt, hier hat eine entschiedene Hand den Stoff geordnet. Eine Hand zumal, die dem Text auch eine scharfe Kritik an der Verfolgung der Linken eingeschrieben hat. Ein Lehrbuch aber ist der Roman nicht, denn Tiang hat Erzähltalent und er versteht es, Szenen auszumalen und seine Figuren ausdrucksstark zu charakterisieren. Diese Farbigkeit fängt auch die Übersetzung von Susanne Urban lässig ein. Politisch hat sich in Singapur übrigens einiges zum Positiven gewendet. Die Angst vor den Linken hat sich gelegt. Für seinen Debütroman erhielt Jeremy Tiang 2018 den renommierten und staatlich geförderten Singapore Literature Prize.
Katharina Borchert über Geschichte und Gegenwart Singapurs, wie sie sich in Jeremy Tiangs Roman Das Gewicht der Zeit spiegeln. Susanne Urban hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Residenz Verlag erschienen. Aus dem Englischen übersetzt auch Volker Oldenburg. Er wird für seine Arbeit jetzt mit dem Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Preis geehrt. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und Oldenburg bekommt ihn für seine herausragenden, spielerisch einfallsreichen Übersetzungen der Romane von David Mitchell, so die Begründung der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung. Die beiden anderen von dieser Stiftung vergebenen Preise gehen an Übersetzerinnen aus dem Französischen. Claudia Steinitz erhält für ihre grandiosen Übersetzungen, unter anderem von Véronique Olmy, Albertine Sarrazin, Virginie Despentes, den Jane Scatchett-Preis und damit 10.000 Euro. Stilsicher und elegant gelingt es ihr, für die Autorinnen einen jeweils ganz eigenen Ton zu entwickeln, heißt es in der Begründung. Und Simon Werle wird mit dem Paul-Scheerbart-Preis und 5.000 Euro geehrt. Begründung: im Spannungsfeld zwischen historischer und moderner Interpretation, zwischen Rhythmik, strenger Form und Sprechgestus, setzen Simon Werles Baudelaire-Übersetzungen neue Maßstäbe. Mehr übersetzte Literatur gibt es heute Abend in der Lesezeit. Und die spielt diesmal im London des Jahres 1927. Jane Bannister, die Erzählerin, hat gerade ihre Stelle bei der Dichterin Edith Sitwell angetreten.
An meinem ersten Morgen in London weckte mich ein Hüsteln hinter dem dicken Filzvorhang, der meine Schlafkammer von der Küche trennte. »Den Einbau einer Tür können wir uns momentan nicht leisten«, war Ediths Entschuldigung gewesen, als ich am Abend zuvor die Enttäuschung über diese selbst für die damaligen Verhältnisse armselige Dienstbotenunterkunft nicht ganz hatte verbergen können. Ein schmales Bett, ein dreibeiniger Holzschemel mit einer kleinen Tischlampe darauf, ein hüfthohes Schränkchen mit Krug und Wasserschüssel, an der Wand ein schlichter Kleiderhaken aus Messing. Für mehr wäre ohnehin kein Platz gewesen.
Die Dame hinter dem Vorhang, so heißt der Roman von Veronika Peters, aus dem sie hier selbst gelesen hat. Und jetzt wissen wir auch schon, woher der Titel kommt. Die vollständige Lesung können Sie heute Abend in der Lesezeit hören, ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war der Büchermarkt für heute. Jetzt folgen die Nachrichten und danach Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um Argumente für und gegen Fiebermessungen am Flughafen. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Einen guten Abend.